Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und Sprecher. Wir sind bei Folge 240 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 178. Die letzte Podcast-Folge war etwas länger. Da ging es um Bildreproduktion. Und nun der dritte Teil, dritte von dreien, wo wir uns jetzt dem Thema Drucktechnik widmen. Und nach diesen drei technischen Podcasts, dann geht es wieder um die Reihe Perlen der Literatur. Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Drucktechnik. Und wir schauen uns an, was gibt es an verschiedenen Arten zu drucken? Was sind die gängigen? Was sind die exotischen? Was hat welche Vor- und Nachteile? Und vorausschicken muss man, ein Verleger kann und soll kein Drucker sein. Denn das sind letztlich zwei ganz verschiedene Berufe. Dennoch braucht jeder Verleger einen guten Einblick in die Drucktechniken, damit er seine Druckvorlagen optimal vorbereiten kann oder vorbereiten lassen kann, damit er Zeit und Geld und unnütze Wege spart, und vor allen Dingen hinterher mit dem Ergebnis zufrieden ist. Des Weiteren ist es von großem Nutzen, wenn der Kaufmann und ja jeder Verleger, der Gewinn erzielen will, sollte auch Kaufmann sein, der einen Auftrag an einen möglichst günstigen und zuverlässigen Anbieter vergibt, dass der dann weiß, was mit welchem Aufwand technisch machbar ist. So kann er vorher mit dem Drucker besprechen, welcher Standard zu liefern ist und welches Verfahren für den jeweiligen Anwendungszweck das günstigste oder angemessenste ist. Je nach Auflage, Qualitätsanforderungen, Format, Preis und Anwendungszweck verwendet man verschiedene Drucktechniken, die ich im Folgenden genauer beschreiben will. Ziel ist es, in kurzer Zeit für verlegerische Aufgaben die jeweils ideale Drucktechnik zu finden. So, und wir schauen uns erstmal die drei ganz groben Kategorien an: Hochdruck, Tiefdruck, Flachdruck. Und die Namen sagen eigentlich schon alles. Hochdruck ist ja der Buchdruck, unter anderem mit beweglichen Bleibuchstaben, aber auch Rotationsmaschinen. Also da ist die Druckform erhaben wie bei einem Stempel. Der Tiefdruck ist das genaue Gegenteil. Das ist wie bei einer Radierung. Man schneidet in einen Kupferzylinder oder in ein Element aus Metall etwas hinein. Im hochauflagigen Zeitschriftendruck wird das noch benutzt, der Tiefdruck. Und das Gängige ist natürlich der Flachdruck. Das ist der Offsetdruck und der unterscheidet man zwischen Bogenoffset und Rollenoffset. Und natürlich die moderneren Varianten sind alle digitalen Sachen, Fotokopie, Laserdruck, Digitaldruck. Und dann gibt es noch eine letzte Kategorie, das ist der Siebdruck, der nur noch sehr, sehr selten benutzt wird. Das ist der sogenannte Durchdruck. Und da würde man heutzutage das Plotten nehmen, also den Tintenstrahldruck oder den Lasercut oder ähnliches. Also Hochdruck, Tiefdruck, Flachdruck. Und dann eben noch die digitalen Varianten. Während früher im Verlagswesen bis in die 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein im Buchdruck gearbeitet wurde, da spielt dieser heute eigentlich nur noch eine ganz, ganz untergeordnete Rolle bei Künstlerbüchern, Spezialauflagen und ähnliches mehr. In der Produktion sehr teuer. Es gibt nur noch wenige Maschinen und wenige Meister, die sich damit auskennen. In Hamburg kann man das besichtigen, das Museum der Arbeit. Dort wird noch recht viel produziert auf diesen alten Geräten. Die sind 60, 80, 100 Jahre alt und funktionieren noch wie am ersten Tag. Aber auch der Tiefdruck wird nur noch sehr selten für hochauflagige Zeitschriften benutzt. Früher war das gang und gäbe, Spiegel, Stern und andere wurden im Tiefdruck genutzt, weil sie eine brillante Qualität hatten, mit dem kleinen Nachteil, dass die Schrift nicht ganz scharf war, aber sehr hoher Druckdurchsatz von durchaus 60.000 Seiten in der Stunde und mehr. Ja, und dann hatten wir noch den Siebdruck und das war damals wichtig für die Herstellung von wetterfesten Aufklebern, bei Plakaten in Kleinstauflagen und dem Bedrucken von Kunststoffmaterialien, zum Beispiel Ringbücher, flexible Bucheinbände. Das ist mittlerweile ein wirklich Bereich, der fast komplett gestorben ist, weil er durch Digitaldruckverfahren ersetzt wurde. Die wichtigsten Drucktechniken, mit denen Verlage heute zu tun haben, sind für Kleinstauflagen der Digitaldruck und der Offsetdruck. Ja, und dann gab es früher in der Tat noch den Offset-Schnelldruck, der allerdings auch bedeutungslos geworden ist. Also zu Zeiten, wo eine Druckplatte zwischen 40 und weit über 100 Euro gekostet hat, gab es eben Maschinen, die mit Kunststoffdruckplatten umgingen oder sogar auch Papierdruckplatten, die eben weniger als 10 Euro kosteten oder weniger als 5. Das gibt es sozusagen nicht mehr. Ja, gucken wir uns den Buchdruck mal an, also den Hochdruck. Außer dem Text, dem sogenannten Bleisatz, das kennen Sie alle, kann man im Buchdruck auch Strichzeichnungen und gerasterte Bilder drucken. Das Trägermaterial ist hier nicht Blei, sondern ein auf fotomechanischem Weg hergestellte Zinkätzung oder eine Nyloprintträgerschicht oder wasserauswaschbare polymeren Platten und Ähnlichem. Die sogenannten Klischeeanstalten, dort werden Klischees hergestellt, werden auf Umweg über Filme oder Daten fotomechanisch auf das beschichtete Trägermaterial belichtet und hinterher durch Ätzung ausgewaschen. Das muss man nicht wirklich wissen, aber Hochdruck heißt eben, die druckenden Teile sind erhaben. Alle druckenden Teile, ja, wie beim Stempel ist das, sind erhaben. Die Klischees sind aufwendig in der Herstellung und durch ihren großen Platzbedarf schwer archivierbar. Das Hochdruckverfahren des Buchdrucks erfordert eine aufwendige Satzherstellung. Es ergeben sich Lagerprobleme bei Druckformen, die für einen Nachdruck aufbewahrt werden sollen. Und man hat lange Einrichtezeiten und eine nicht immer ganz befriedigende technische Qualität, insbesondere bei feinen Linien und bei gerasterten Fotos. Allerdings sollte man nicht außer Acht lassen, dass die Buchdruckfarbe sehr, sehr alterungsbeständig ist, denn sie benutzt im Gegensatz zur Offsetfarbe nur ganz wenig chemische Zusatzstoffe und bringt immer eine tiefe Farbintensität aufs Papier. Ja, und die Kenner, die bibliophilen Kenner, die den Buchdruck Bleisatz lieben, die mögen den als sozusagen flau wirkenden Offsetdruck nicht. Ja, und selbst Archivare und Bibliothekare, die wissen schon heute, dass die Druckfarben von etlichen der jetzt gedruckten Bücher schon in so und so vielen Jahrzehnten langsam verbleichen. Insbesondere bei starkem Lichteinfluss, aber auch wegen der Kombination aus hohem Säuregehalt des modernen Papiers und den Offsetfarben. Und dieses ist auch der Grund, warum wenige besonders aufwendige Bücher nicht im Offsetdruck hergestellt werden. Aber es ist halt sehr teuer, weil es nur noch wenige Maschinen und wenige Personen gibt, die das können. Und natürlich die Handpressendrucke, die arbeiten fast alle so, aber dann zahlt man für eine Ausgabe eben mal schnell um die 100 Euro oder weitaus mehr, je nachdem welcher Umfang, welche Größe, welches Papier. Also Bleisatz, Buchdruck unter Kennern unumschossen brillant, wenngleich es auch Nachteile hat. Ja, und jetzt kommen wir nochmal kurz zum Thema Papier. Neuere, ausdrücklich als säurefrei benannte Papiere, die werden dort auch insbesondere eingesetzt und dadurch werden die Bücher noch haltbarer. Ja, seit der Offsetdruck mit seiner viel leichter zu handhabenden Technik, etwa ab Mitte des 20. Jahrhunderts, also ab 1950 bis 1970, die Marktführung eroberte, verlor der Buchdruck immer mehr an Bedeutung. So, kommen wir jetzt zum Tiefdruck. Im Tiefdruck werden überwiegend hochwertige Zeitschriften und sehr aufwendige Farbdrucke hergestellt. Weil die zu druckenden Motive fotomechanisch in eine Kupferplatte, ja, oder in eine Zinkoberfläche oder in ein Metall mit einer dickeren Chromschicht eingeätzt werden, nennt man ihn auch den Kupfertiefdruck. Die sehr dünnflüssige Farbe wird in der Druckmaschine in die Vertiefung in der Platte gepresst. Und die überschüssige Farbe mit einem Rakel, das ist ein Maschinenteil mit einer Gummilippe, abgenommen. Wie bei einer Radierung. Hierdurch sind alle erhabenen Teile nicht druckend und alle tiefer liegenden Partien, je nach Farbmenge, heller oder dunkler druckend. Das heißt, man kriegt Farbnuancen hin, die man im Offsetdruck nicht hinkriegt. Auf diese Art erzielt man einen sehr sanften Farbübergang, ohne dass man einen Rasterpunkt sieht. Und das ist das Faszinierende dabei beim Tiefdruck. Die Feinheiten eines Farbübergangs entsprechen einem Raster von, halten Sie sich fest, 500 Linien je Zentimeter. Im Offsetdruck drucken wir 50 bis 80 Linien je Zentimeter oder vielleicht mal 100 bei besonderen Papieren und der Tiefdruck entspricht optisch 500 Linien je Zentimeter. Also etwa 5-mal so gut die Qualität. Aber da das Herstellen der Kupfer-Tiefdruckplatten sehr aufwendig und sehr teuer ist, kommt es nur für sehr hohe Auflagen? Oder für höchste Qualitätsansprüche in Frage. Da diese Maschinen dann auch noch mit sehr großen Geschwindigkeiten und in sehr großen Formaten drucken können, kann man eine durchgängig vierfarbige Zeitschrift mit etwa 100 Seiten und einer Auflage von einigen 100.000 Stücken in wenigen Stunden drucken. Ein Verleger sollte gerade bei Farbprospekten in höheren Auflagen, na, sagen wir mal vielleicht 50.000, natürlich auch im Blick haben, dass der Offsetdruck nicht die einzige Möglichkeit ist. Der Kupfertiefdruck kommt vor allem wegen seiner ganz hervorragenden technischen Qualität in Frage. So wurde beispielsweise die Zeitschrift Der Spiegel und vorhin auch genannt Der Stern in diesem Druckverfahren hergestellt. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Die sogenannten Rotationsdruckmaschinen, also die großen Druckmaschinen, die überwiegend alle jetzt im Offset arbeiten, kommen natürlich auch für Werbematerialien in Frage. Und sobald man sehr einfaches Zeitungspapier nimmt, sind die extrem billig. Das heißt, man kann eine Zeitschrift für wirklich 20, 25 Cent herstellen, die im Offset vielleicht das 3- bis 5-fache kosten würde. So, beschäftigen wir uns jetzt mit den neueren Varianten Fotokopie, Laserdruck, Digitaldruck. Das sind letztlich erstmal einfache Druckverfahren, die auf der Basis von Xerografie, und das sind Trockentonerkopien, funktionieren. Genau genommen haben sie mit den drei herkömmlichen Druckverfahren eigentlich kaum etwas gemeinsam. Es sind Geräte der 80er und 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Da gab es die dann in großen Mengen und auch preiswerter, Kopierer und Laserdrucker. Ja, und heutzutage kostet ein Fotokopierer vielleicht 100, 150 Euro, ist ein Tischgerät. Und wenn es ein größeres Gerät ist, vielleicht etwas über 2000, vierfarbiges Gerät mit Scanner und Sorter dran. Und ein Laserdrucker, also ohne Kopiereinheit, kostet zwischen 200 und 1000 Euro. In beiden Fällen verspricht die Werbung leichtfertig, mit dem Gerät von Firma XYZ hat man eine komplette Druckerei in seinem Büro stehen. Werbespruch seit 40 Jahren. Desktop-Publishing-Druckerei am Schreibtisch. Zwar sind die Geräte inzwischen etwa 5-mal so leistungsfähig wie vielleicht noch vor 10 Jahren. 10, 20-mal so schnell wie vor 20 Jahren. Und zudem sind auch die Verkaufspreise mit galoppierendem Fortschritt in der Mikroelektronik rapide gefallen. Aber ein Kopierer und Laserdrucker wird dennoch in absehbarer Zeit keine Druckmaschine und vor allen Dingen keine komplette Druckerei ersetzen können. Da werden wir uns später noch intensiv mit beschäftigen, das machen wir nicht heute. Der grundlegende Unterschied liegt in seiner Bauweise, die durch die Funktion gekennzeichnet ist. Jede Kopie ist ein neuer Arbeitsvorgang. Während beim Druck der 30. Bogen und der 3000. von ein und derselben Druckplatte gedruckt werden. Da bei jeder Kopie oder Laserdruck, selbst bei einer Serie von 100 Stück, es gibt eine Ausnahme, immer wieder das Original mit Licht- oder Laserstrahl abgetastet wird, Trommel mit diesem Lichtstrahl elektrostatisch aufgeladen und das an der Trommel mit dem statisch geladenen Tonerpartikeln vorbeigeführte Papier, zudem noch mit einer Temperatur von immerhin 140 Grad eingebrannt wird, sind viele Verbrauchsteile am Vorgang des Kopierens beteiligt und unterliegen einem hohen Verschleiß. Ja, und Vergleichbares gilt auch für Laserdrucker, wenngleich die Daten aus dem internen Speicher immer sofort verfügbar sind. Und eine Nebenbemerkung zur Kopie. Da die Selbstkosten je Kopie, egal ob das nun heutzutage 1 oder 2 Cent sind oder 5 Cent, je nach Unterhaltskosten und Anschaffungspreis und Wartungskosten, kosten 1000 DIN A4 Briefe etwa, umgerechnet 20 bis 50 Euro. Würde man das im Offsetdruck machen, je nachdem wo, zahlt man vielleicht 30 oder 40. Und die Luft in Ihrem Büro bleibt wesentlich sauberer. Ein Fotokopierer steht heute in vielen Büros. Laserdrucker sowieso. Und scheint eine wahre Kopiersucht ausgelöst zu haben. Von allem und jedem macht man mal eben ein oder mehrere Kopien. Weniger wäre oft mehr. Kapieren statt kopieren, sagte übrigens Arthur Dickhoff, der vor wenigen Jahren gestorben ist, einer der letzten Bleisetzer und Künstler. Kapieren statt kopieren. Für bestimmte Anwendungszwecke leistet ein Fotokopierer natürlich gute Dienste. Ein Kopierer ist dann richtig, wenn es um Kleinstauflagen von vielleicht 20, 30 Stück eines Textes, eines internen Arbeitszettels, eines Standardbriefes oder ähnliches geht. Er ist nicht geeignet für grafische Aufgaben mit hohem Anspruch, wie Briefköpfe, Visitenkarten und Massenproduktionen. Selbst wenn man von einer Broschüre nur eine Auflage von 50 Stück herstellen will, sollte man nicht auf einen Fotokopierer, sondern auf ein anderes Druckverfahren gehen. Das ist eins, was wir später nochmal besprechen, zum Beispiel das Risographieverfahren oder der Inkjetdruck, zum Beispiel von der Firma HP. Die Kosten und der Arbeitsaufwand und die hohe Umweltschädlichkeit des Kopierens sprechen dagegen, ihn für größere Auflagen einzusetzen. Man muss dazu sagen, ein Fotokopierer verarbeitet technisch gesehen Blei, Ruß und Cadmium. So, das sind drei Dinge, die Sie eigentlich nicht in die Hand nehmen sollten, geschweige denn in den Mund. Ja, und wenn man sozusagen Kleinstauflagen auf Anforderungen macht, es erscheint daher nur auf den ersten Blick verlockend, Kleinstauflagen von Zeitschriften oder Büchern auf dem eigenen Laserdrucker herzustellen. Sozusagen erst auf Anforderungen, wenn wieder eine Bestellung vorliegt. Und das Stichwort, das kennen Sie alle, POD, Print on Demand, das gab es seit rund 20 Jahren. Und ja, viele Verlage haben das aufgegriffen. Theoretisch reduziert man seine Lagerhaltungs- und Vorfinanzierungskosten damit fast auf null. Aber außer einem Kopierer benötigt man noch eine Schneidemaschine und ein Gerät zum Buchbinden. Und selbst wenn man die hochspezialisierten Print-on-Demand-Maschinen hat, die nach kurzer Rüstzeit innerhalb von beispielsweise 2 Minuten ein Buch beidseitig drucken und zusammentragen, leimen und schneiden, haben Verlage mit einigen Problemen zu rechnen. Die Nachteile des nicht archivfesten Toners wiegen sehr schwer. Und der Arbeitseinsatz zum Erstellen eines Exemplars bei einer Publikation beträgt bei kleineren Maschinen bis zu einer halben Stunde. Selbst wenn Sie einen automatischen Laserdrucker mit Einzug und Sorter benutzen können, bleibt noch zu viel Arbeit und die Kosten sind letztlich erheblich. Ganz zu schweigen davon, dass die technische Qualität bei so großen Kopienmengen immer geringer wird. Je älter der Laserdrucker wird, umso schlechter wird die Qualität. Und die buchbinderische Weiterverarbeitung keinerlei handwerklichen Kriterien entspricht. Durch Hitze beim Toner einbrennen wird Papier wellig und liegt nicht mehr plan. Dies wäre aber für eine gute Leimung oder gar für eine Fadenheftung notwendig. Im wissenschaftlichen Bereich mag der Trend dahingehend, Publikationen nur noch als Datei zu speichern und sie an den Kunden per Link zu schicken als E-Mail oder PDF-Datei oder HTML oder EPUB oder wie die Formate auch immer heißen. Oder ist auch denkbar, den Ausdruck dieser Publikation wird über eine Digitaldruckmaschine, die zum Beispiel in Bibliotheken steht, in Warenhäuser, die könnte in Buchhandlungen stehen, wenn man da eine schnelle Datenleitung hat, sogenannte verteilte Drucken. Das ist technisch mittlerweile überhaupt kein Problem, dass man diesen Text mit einem Umfang von ein paar hundert Seiten auf einem USB-Stick oder einem anderen Speichermedium speichert, diesen auf einen anderen Datenträger kopiert oder verschickt, in einen anderen Kontinent oder ihn zum Download anbietet. Und innerhalb von wenigen als ein paar Minuten kann man den kompletten Ausdruck über einen Hochleistungslaserdrucker herstellen. Aber schon aus ästhetischen Gründen kann dieses Verfahren keine Bücher ersetzen. Da geht es um die Papierwahl, da geht es um das im Zweifelsfall wellige Papier, es geht darum, dass es nicht archivfest ist und es geht vor allem um die Bindung. Und die Firmen, die das anbieten, es gibt in Deutschland natürlich viele Firmen, die Books on Demand, Print on Demand, wie auch immer anbieten, die haben zum Teil hervorragende Maschinen. Es gibt da eine technische Ausnahme, wo man sagt, das ist archivfest, ja, da kommen wir später nochmal zu, aber letztlich ist vieles, vieles von dem, was unter Print on Demand angeboten wird, technisch eine Kopie, ein Laserdruck mit Partikeln aus Blei, Ruß und Cadmium, die nicht archivfest sind, die abplatzen und die ästhetisch längst nicht dem Offsetdruck entsprechen. Ja, das Thema werden wir natürlich noch vertiefen. Es ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wann, aber wenn Sie mich an einem Messestand oder bei einer Ausstellung sehen, können Sie mich ja mal darauf ansprechen. Und ich glaube, die allermeisten Produkte von Autoren in Kleinstauflagen, die digital on demand produziert werden, haben den großen Vorteil, dass sie zwar keine Lagerkosten verursachen, aber technisch sind sie nicht das, was der Offsetdruck und eine gute Buchbinderei bieten kann. Und das ist schade, traurig und für Bibliotheken eine Katastrophe. Also wir vertiefen das Thema später. Für heute ist das Thema Drucktechnik erstmal beendet. Nach der Sommerpause geht das dann da weiter. In der Sommerpause werden wir uns überwiegend mit der Buchreihe Perlen der Literatur beschäftigen. Ach, nächste Woche haben wir noch was Besonderes. Folge 241 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, dann 179. Dort werden wir das Thema Kriminalliteratur uns anschauen. Wir haben zwei Gäste im Studio, die Folge 241 und 242, also Kriminalliteratur. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Kommen Sie gut durch diese Woche und ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören, sagt Ralf Plenz aus Hamburg, Ihr Büchermacher.